Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Krise, Krise, Krise. Das liest man, wenn man einfach nur in die Zeitungen heutzutage schaut. Wo befinden wir uns da aktuell? Und vor allem, welche Szenarien gibt es zukünftig? Wie geht das Ganze weiter? Und ich freue mich, dass wir heute noch einmal einen besonderen Gast zur Diskussion hier haben. Und ich spreche von Dr. Markus Krall. Ja, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen sollten, die sollten ihn auf jeden Fall kennenlernen, spätestens heute. Dr. Markus Krall ist Volkswirt, Unternehmensberater, damals auch für große Banken, Bestseller, Autor mehrerer Bücher und vormaliger CEO bei Degussa Gold. Ja, lieber Herr Dr. Krall, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein und ja, wo befinden wir uns eigentlich aktuell? Ja, man weiß, glaube ich, gar nicht, wo man anfangen soll bei den ganzen Krisen, aber vielleicht so ein kurzer Rückblick und wo stehen wir eigentlich heute aktuell und wie würden Sie die aktuelle Situation erstmal zusammenfassen? Was passiert da eigentlich? Weil ich glaube, viele haben sich schon so dran gewöhnt eigentlich an den Skurrilitäten, die alle passieren.
Also erstmal danke, Herr Wittmann, dass ich wieder eingeladen wurde. Komme immer gerne und erstmal von hier aus meine herzlichen Grüße aus der Schweiz an alle Ihre Follower, Fans und Zuschauer. Ist immer ein großes Vergnügen, hier zu sein und dann auch natürlich bei den Events mit Ihren Teilnehmern zu diskutieren. Also bin ich wieder froh, dass es geklappt hat. Und die Frage ist, wo stehen wir? Ich glaube, dass wir eine interessante Gemengelage haben. Wir haben so eine Multiplikation der Krisen, wenn man so will. Aber ich bin auch auf eine gewisse Weise optimistisch. Und zwar deswegen, weil ich sag mal, die intellektuellen Leuchtfeuer entzündet worden sind. Insbesondere das intellektuelle Leuchtfeuer des Libertarismus in Argentinien, das jetzt mit enorm großer Strahlkraft, ja, intellektueller Macht über den Atlantik scheint und hier bei den Linken den großen Hühnerhaufen erzeugt hat vor lauter Angst und Furcht vor der Überlegenheit der freiheitlichen Idee. Wenn wir uns aber mal auf das Wirtschaftliche zuerst konzentrieren, dann ist es, ich sag mal, nur begrenzt vergnügungssteuerpflichtig. Wir haben eine so schlechte Wirtschaftsenergie- und Währungspolitik in Europa, dass es uns insgesamt einfach nicht gut geht. Wir haben im Grunde genommen einen Absturz der Inflation in die Deflation. Wir haben ein Schrumpfen der Geldmenge. Wir haben eine enorm sich auftürmende Menge an Pleiten. Ja, Herr Habeck sagt ja immer, die sind nicht weg, die produzieren nur nicht mehr. Ja, und ich wünsche mir ja, dass nach den nächsten Wahlen ich der Ampel nachrufen kann, ihr seid nicht weg, ihr regiert nur nicht mehr. Ja, also diese schlechte Wirtschaftspolitik, die erzeugt also die große Wirtschaftskrise und wir sind mittendrin. Wir haben also eine Riesenmenge an Pleiten. Wir haben eine sehr große Belastung der Bankbilanzen über die Kanäle, über die ich schon öfters referiert habe, nämlich über die Zombifizierung, die jetzt mit den Pleiten ihren Ausdruck findet und an ihre Kratzspuren hinterlässt in den Kreditportfolien. Wir haben riesige, riesige Verluste an Anleihen, die durch die Zinserhöhungen entstanden sind, in den Banken und bei institutionellen Investoren. Aber nur in den Banken sind sie wirklich gefährlich, weil dort sind sie auch Pump quasi drin, denn die Bankenbilanzen bestehen halt immer zum größten Teil aus Fremdkapital und nicht aus Eigenkapital. Und die EZB wird im Grunde genommen keine andere Wahl haben, als sehr, sehr zügig und schnell die Zinsen zu senken. Im Moment zögert sie dann noch, weil sie Angst hat, ihr Pulver zu verschießen. Aber sie wird dann relativ schnell feststellen, dass die Zinsen relativ schnell runter müssen und dass sie gar keine andere Wahl haben wird, als wieder Liquidität in die Märkte zu geben, QE zu machen und auch die Banken zu retten, wenn ihre Bilanzen zu stark angegriffen werden. Wobei ein Teil der Bankenrettung wird schon die Zinssenkung selbst sein, indem die Verluste aus den Anleihen, die die Banken im Moment in den Büchern stehen haben, quasi wieder zum Teil jedenfalls kompensiert werden. Nicht ganz, aber ein Teil davon wird wieder zurückkommen. Aber trotzdem wird der Verlust noch in die Hunderten von Milliarden gehen. Er wird nur nicht bilanziert werden mit dem Argument Hold to Maturity. Also rein finanztechnisch ist die Lage nicht gut. Der Immobilienmarkt in Deutschland ist durch die hohen Zinsen in Kombination mit dem Heizungsgesetz ruiniert, sodass wir jetzt eigentlich zwei Situationen haben. Wir haben dadurch, dass die Anleihen Hold to Maturity quasi jetzt sind, weil man sie nicht abschreiben will, und der Immobilienmarkt um 90% im Volumen reduziert worden ist, weil niemand zu den Preisen verkaufen will, die im Moment bezahlt werden, aber auch niemand kaufen will zu den alten Preisen. Das heißt, die Liquidität des Immobilienmarktes ist auch weg. sodass die beiden größten Asset-Klassen im Markt jetzt illiquide sind. Das macht man natürlich nicht straflos. Das ist nicht möglich. Was im Moment noch relativ gut läuft, sind die Aktienmärkte. Aber auch da gibt es natürlich Gefahren, wenngleich ich der Meinung bin, dass auch, ich sag mal, volatile Situationen in den Aktienmärkten nicht dazu führen sollten, dass man komplett aus Aktien rausgeht. Ich glaube, dass Diversifikation nach wie vor der Schlüssel ist zu langfristig guter Geldanlage. Zwar nicht nur deswegen, weil Diversifikation Korrelationseffekte nutzt oder sondern nicht korreliert oder Antikorrelation oder negative Korrelation nutzt, um das Portfolio insgesamt performanter zu machen, sondern Diversifikation schützt auch vor dem eigenen Irrtum. Ja, egal wie tief wir bohren, wie tief wir analysieren, wir können uns immer irren. Und wenn ich dann alle Eier in ein Körbchen gelegt habe auf Basis einer Analyse und diese Analyse sich dann als falsch erweist, dann stehe ich da mit meiner Weisheit. Also nicht nur Korrelationseffekte werden genutzt durch die Diversifikation, sondern man wird auch geschützt vor dem eigenen Irrtum, der ja nicht auf falsche Analyse allein beruhen muss, sondern der auch durch schwarze Schwäne, durch Dinge, die nicht vorhersehbar sind, durch die Unknown Unknowns herbeigeführt werden kann. Also denke ich, nach wie vor wird es richtig sein, auch in Aktien drin zu sein, auch im Gold drin zu sein, auch in Immobilien drin zu sein, aber regional sehr unterschiedlich. Ja, also beispielsweise, ich würde im Moment, um Gottes Willen, nicht in den deutschen Immobilienmarkt gehen. Aber der Immobilienmarkt ist ja global und da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Ja, ich würde auch bei Aktien im Moment in Deutschland eher vorsichtig sein. Also mein Aktienportfolio hat nur 3,4% deutsche Werte. Selbst Holland und Österreich sind stärker vertreten als Deutschland in meinem Aktienportfolio. Aber die ganze Gesamtgemengelage ist eher auf Krise hin programmiert als auf Aufschwung.
Die letzte Bastion mit der Europäischen Zentralbank, generell die Zentralbank, hat ja bis dato immer gehalten. Sehen Sie das in Gefahr? Ist da noch viel Spielraum? Weil wir haben auch über Banken gesprochen und den Problemen. Aber solange die Notenbanken ja noch fleißig drucken können, werden die natürlich auch noch weiter halten. Also wie stabil sind vor allem die Notenbanken?
Also es ist ja ganz schwer zu sagen, wann fällt die Notenbank endlich vom Stängel. Ja? Und ich habe in der Vergangenheit mir das immer mal wieder angeguckt und gefragt, was waren denn die Bruchpunkte, wann die Notenbank aus der Kurve fliegt. Und es gibt eigentlich, glaube ich, zwei Möglichkeiten, wie die Notenbank herunterfallen kann. Weil die balanciert ja wie so eine Schnecke auf der Rasierklinge. Und sie kann rechts runterfallen in die Inflation und links runterfallen in die Deflation. Das sind die beiden Unfälle, die ihr passieren können. Und keins von beiden will sie. Aber umso mehr Geld sie gedruckt hat, umso wahrscheinlicher ist es, dass eins von beiden, so beides ist möglich mit dem vielen gedruckten Geld, passiert. Beides führt zur Entschuldung. Denn letzten Endes ist ja das Fiat-Geld, das wir haben, das kann zwar unbegrenzt geschöpft werden, aber jedes Mal, wenn man es schöpft, erzeugt es Schulden. Deswegen ist die Welt ja so überschuldet, wie wir das aktuell sehen. Wir haben mehr als 300 Billionen Euro Schulden auf der Welt, aber wir haben nur gut 100 Billionen Euro jährliches Bruttosozialprodukt auf der Welt. Das heißt also, zu normalen Zinsen wie zum Beispiel 4 oder 5% müsste man größenordnungsmäßig ja 12 bis 15% des Weltbruttosozialprodukts nur für den Zinsdienst aufwenden. Dass das nicht geht, ist, glaube ich, völlig klar. Das heißt also, im Schnitt werden die Zinsen immer niedriger sein, als der Gleichgewichtszins am Markt sein müsste. Und jetzt können die Zentralbanken auf zwei Seiten runterfallen. Also entweder auf der Inflationsseite oder auf der Deflationsseite. Beides führt, wie gesagt, zur Entschuldung. Inflation durch Entwertung der Schulden und Deflation durch die Pleite der Schuldner und das Abschreiben der Schulden. Jetzt ist die Frage, wann fallen die runter? Bei der Inflation ist der entscheidende Knackpunkt der, dass die Assets auf der Bilanz der Zentralbank, wenn die so schlecht sind, dass die Verluste, die sie da erleidet, so viel negatives Eigenkapital erzeugt haben, dass das sogenannte Seniorage-Kapital der Zentralbank überschritten wird. Was ist das Seniorage-Kapital? Das Seniorage-Kapital ist das, was die Zentralbank quasi an Inflationsgewinn abschöpfen kann jedes Jahr, ohne dass ihr das Ding explodiert und um die Ohren fliegt. Und diesen Abschöpfungsgewinn, den kann man wie ein Aktiendividende auf viele Jahre modellieren und dann abzinsen. Und dann kriegt man im Grunde genommen so eine Art Aktienwert der Zentralbank. Und das ist ungefähr das Bruttosozialprodukt ihres Währungsraums, das einjährige Bruttosozialprodukt ihres Währungsraums, was da rauskommt. Ich habe das mal in einem meiner Bücher vorgerechnet. Und wenn der Punkt erreicht ist, dann kippt die Sache in die Hyperinflation und galoppiert davon und dann war es das. So auf der linken Seite, wann kommt sie aus dem Deflationsthema nicht mehr raus? Das ist auch schwer zu sagen. Aus dem Deflationsthema kann sie sich eigentlich immer herauskaufen, indem sie Geld druckt. Ja? Das heißt also, wenn jetzt beispielsweise nächstes Jahr ist ein relativ heftiger deflationärer Spike zu erwarten auf Basis der Geldmengenzahlen, was sie einfach machen kann, ist, sie kann sagen, ich kaufe mich immer raus. Die Kernfrage ist, wenn sie das tut, wie schnell katapultiert sie eben die Inflation nach oben und kann sie das dann noch leisten? Wenn ihr klar wird, dass sie mit dem Gelddrucken, um aus der Deflation rauszukatapultieren, eine Inflation von mehr als 50-60% erzeugt, dann ist sie eigentlich am Ende, dann kann sie es nicht mehr durchführen. Warum nicht? Weil sie dann die weltweiten Lieferketten in Schwierigkeiten bringt. Und zwar deswegen, weil die weltweiten Lieferketten, das muss man sich so vorstellen, wir haben vom Rohstoff bis zu dem Fertigprodukt haben wir ganz viele Stufen, wo Halbfertigprodukte verkauft werden, ein bisschen weiterveredelt werden und dann wieder weiterverkauft werden. Und es sind, früher waren das 2-3 Schritte, heute sind es 100 Schritte. Ja, es sind kleine Veredelungsschritte und die Spezialisierung der Arbeitsteilung hat man durch den technischen Fortschritt so auf die Spitze getrieben, dass ganz viele kleine dazwischen sind. Und wenn jetzt die Inflation zu hoch ist, dann ist auch die Volatilität der Inflation entsprechend hoch. Und dann können die nicht mehr kalkulieren, ihren Einkaufspreis, ihren Produktionspreis und ihren Verkaufspreis. Und dann reißt diese riesige Kette an der schwächsten Stelle ab. Und wenn die an der schwächsten Stelle abreißt und das gleich an mehreren Stellen tut, dann kann man das nicht mehr organisiert kriegen, die internationalen Lieferketten aufrechtzuerhalten. Und dann führt es zum Produktionskollaps. Das heißt also, wie wir das drehen und wenden, das ist schwierig. Ja, es gibt keine unbegrenzte Möglichkeit. Also auf einer Seite der Rasierklinge werden die irgendwann runterfallen, aber es ist schwer zu sagen, in der wievielten Runde. Meine Schätzung ist aber, dass sie nicht mehr viele Runden haben. Vielleicht noch eine, vielleicht noch zwei, aber da endet meine Fantasie dann.
Spannend, ja. Und meine nächste Frage geht auch in die Richtung, also haben Sie ein konkretes Szenario, das Sie am wahrscheinlichsten sehen? Gibt es verschiedene Szenarien? Für mich klingt das ja auch so, naja, wir werden, also kann die EZB die Kontrolle behalten und auch dorthin in dieser geordneten Bahn oder trifft er das ab? Das heißt, es gibt einige Variablen, wie Sie auch schon genannt haben. Das heißt, was kann uns dabei erwarten?
Die EZB wird mit Sicherheit nicht die Kontrolle auf Ewigkeit behalten. Also das können wir mit 100%iger Sicherheit ausschließen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Dieses sich hochschaukelnde zwischen Inflation und Deflation hin und her oszillierende System ist kein Zufall, sondern es ist einfach jedem Papiergeldsystem, jedem Fiat-Geldsystem inhärent. Es ist immer so ein Kreislauf. Ich komme in die Inflation, dann bekämpfe ich die Inflation mit steigenden Zinsen, dann steigen die Zinsen und ich komme in einen deflationären Trend, der führt dann zu Pleiten und zu Bankenkrisen, dann muss ich retten, muss ich mehr Geld drucken, muss die Zinsen senken und dann kommt wieder die Inflation zurück. Und jedes Mal ist die Amplitude größer als vorher, weil ich ja das System mit immer mehr Geld aufpumpe. Und das ist ein Mechanismus, der ist von Anfang an eingebaut. Das ist ein Selbstzerstörungsmechanismus. Und deswegen sieht ja auch die Wachstumskurve der Zentralbankgeldmenge der EZB so exponentiell aus. Also wir haben 1999 mit diesen berühmten 690 Milliarden Euro angefangen. Und jetzt haben wir 7.000 Milliarden, also 10-mal so viel Zentralbankgeld. Und dazwischen hatten wir 5 große Krisen. Nämlich die Dotcom-Bubble in Kombination mit 9-11. Dann hatten wir die Finanzkrise 2006, 7, 8. Dann hatten wir die Euro-Krise. Dann hatten wir Draghis Kampf gegen die Deflation. Ich weiß gar nicht, was er da für ein imaginäres Tier bekämpft hat. Und dann hatten wir die Corona-Krise. Und jedes Mal war die Menge des gedruckten Geldes doppelt so hoch wie beim letzten Mal. Warum? Weil jede Krise mit doppelt so viel Geld wie vorher aufgepumpt worden ist und deswegen auch doppelt so viel Steuerung benötigt. Und das ist also so, wenn ich mit einem Auto erstmal anfange, hin und her zu wimmen und dann sagen, ich bin in Gefahr, die Leitplanke zu durchbrechen, dann steuere ich extrem gegen und dann kommt die andere Leitplanke und dann irgendwann mal gehe ich dann durch die Leitplanke, weil sich das hochschaukelt. Und empirisch betrachtet hatten wir in den letzten 600 Jahren 500 Papierwährungen, 500 Stück insgesamt. Und nicht eine einzige hat überlebt. Nicht eine einzige hat länger als 100 Jahre gehalten. Es gibt keine, gar keine, nicht eine. Es gibt ein paar Währungen, die sind 100 Jahre alt geworden. Ja, ganz, ganz wenige Papierwährungen. Aber es gibt die meisten Papierwährungen scheitern nach 50 Jahren, wenn sie schlecht konstruiert sind nach 25 Jahren und wenn sie ganz schlecht konstruiert sind nach ein paar Monaten schon, so wie die französischen Assignaten von 1791, 94. Ja, die waren dann im Prinzip nach 6 Monaten in der Hyperinflation und man hat die trotzdem noch 2,5 Jahre aufrechterhalten mit den Mitteln des Terrors. Nämlich, wer die nicht freiwillig angenommen hatte, wurde auf dem Schafott mit dem Tode bestraft durch die Jakobiner. Ja, es war eine kommunistische Jakobinerherrschaft und die haben dann also auf diese Weise ihre Geldpolitik mit der Todesstrafe durchgesetzt. Geldpolitik kann ja mörderisch sein. Das ist kein Einzelfall, gab es immer wieder in der Geschichte. Und keine einzige hat also 100 Jahre oder länger gehalten. Und deswegen können wir mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass auch unser System bricht. Es wird keine 100 Jahre schaffen, weil unser System eine Fehlkonstruktion ist. Ich denke, dass der Euro vielleicht irgendwo 25 plus, also er ist jetzt gerade 25 geworden. Die Krisen, die er gehabt hat, sind im Grunde genommen exponentiell im Verlauf. Also wenn der 50 Jahre alt wird, dann fressen Besen mit Samt zum Stiel. Ich bin ja noch da in 25 Jahren, hoffe ich jedenfalls. Ja, dann bin ich 85, also das kriege ich noch mit. Der wird nicht mehr da sein in 25 Jahren. Der Dollar, der ist jetzt 50 Jahre alt oder knapp über 50 Jahre alt, der kommt auch in Schwierigkeiten, auch weil ihm die große Stütze der Leitwährungsfunktion demnächst entzogen wird. Und übrigens nur so, um Missverständnis vorzubeugen, der Dollar ist zwar nominell, gibt es den schon seit 200 Jahren, aber der Dollar, den wir haben, den gibt es erst seit 15. August 1971. Da wurde der Dollar von der goldgedeckten Währung, die er damals war, zu einer rein papiergedeckten Währung erklärt von Präsident Nixon. Es war eine Währungsreform und eine Staatspleite, die er da hingelegt hat. Das hat nur niemand so genannt. Und deswegen sagt der Dollar jetzt mit 50 Jahren eigentlich schon ein Methusalem unter den Währungen und der wird es auch nicht mehr allzu lange schaffen. Und was die Chinesen angeht, da bin ich pessimistisch und optimistisch zugleich. Die haben zwar riesige Mengen Geld in schlechte Investitionen gesteuert, insbesondere im Immobilienbereich, das dürften etwa 10 Billionen sein, aber die Kraft der chinesischen Wirtschaft darf nicht unterschätzt werden. Und zwar, wenn man sich trotz der Tatsache, dass Xi ein Interventionist ist und eigentlich eine kommunistische Wirtschaftspolitik macht, ich glaube, dass China relativ schnell zu den Deng Xiaoping-Reformen zurückkommen wird in den nächsten 1, 2 Jahren. Und zwar, weil die Leute mitkriegen werden, dass das, was der Xi da macht, nicht funktioniert. Wahrscheinlich wird er es selber mitkriegen, denn der Mann ist zwar ein Ideologe, aber er ist nicht dumm. Und wenn man sich mal nur ein paar Zahlen da anschaut, auch was die Machtverhältnisse zwischen China und dem Westen angeht, auch das ist eine interessante Beobachtung. Wenn Sie mal nach Kaufkraftparitäten des Bruttosozialprodukts sich anschauen. Die Vereinigten Staaten haben ein Bruttosozialprodukt jetzt von etwa 25 Billionen Dollar, also 25.000 Milliarden Dollar Bruttosozialprodukt pro Jahr. Und sie haben eine Sparquote von 12%. Das heißt, von diesen 25 Milliarden Billionen sparen sie 3 Billionen und haben die für Investitionen zur Verfügung. Dann haben sie noch mal ungefähr 1 Billion, die ihnen zufließt an Seigniorageeinkommen durch den Dollar. Das ist das, was sie an Importen haben, aber mit frisch gedruckten Dollars bezahlen. Das ist das Defizit, was sie haben und was dann im Weg der Inflation den Lieferanten der Güter international wieder enteignet werden. Das heißt also, das ist die Seigniorage, die ihnen die Leitwährung gibt, ist ungefähr noch mal 1 Billion. Das heißt, sie haben etwa 4 Billionen, die sie da investieren können. Davon geht 1 Billion in die Rüstung, was Staatskonsum ist. Ja? Und 3 Billionen gehen in echte Investitionen, wenn überhaupt. So. Und die Chinesen haben einen Kaufkraftbereinigt, also nach Purchasing Power Parity ein Bruttosozialprodukt nicht von 25 Billionen wie die USA, sondern man höre und staune von 33 Billionen. Also sie erstmal, ihre Wirtschaft ist ein Drittel größer als die der USA. Sie haben zwar im Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt niedrigeres als die USA, aber das spielt für die industrielle Kapazität des Landes überhaupt keine Rolle. Ja, und davon, von diesen 33 Billionen, sparen die Chinesen die Hälfte, 50% ist die Sparquote. Das heißt, die haben eine Sparleistung von 16,5 Billionen. Was die also an 10 Billionen im Immobilienmarkt versenkt haben, holen die in 2,5 Quartalen wieder raus. Ja, holen die in 2,5 Quartalen wieder raus. Und das Ergebnis ist, dass China 5 oder 6 Mal so viel, also 5,5 Mal so viel investive Mittel zur Verfügung hat wie Amerika. Ja, und wahrscheinlich noch immer 3-mal so viel wie Amerika und Europa zusammengenommen. Weil wir haben ja auch also Europa hat vom Bruttosozialprodukt her vergleichbar mit den USA, Sparquote her vergleichbar mit den USA. Und das war's. Das heißt also, wir sind vom Investitionsvolumen den Chinesen um Meilen unterlegen. Ja, da findet die Zukunft statt. Und wenn jetzt China, Russland, Indien und Brasilien und Südafrika gemeinsam hergehen und dann noch eine Handelswährung machen und damit den Seniorage-Vorteil des Dollars brechen, und sie werden das tun, da bin ich hundertprozentig überzeugt, dann bedeutet das, dass die Weltleitwährungsfunktion des Dollar weg ist, dass die 1 Billion auch noch fehlt, dass Amerika weder seine Rüstung noch seine Zinsaufwendungen noch bezahlen kann, ohne einen massiven Inflationsschock ins Inland zu schicken, weil dann diese ganze Gelddruckerei, die Inflation kann nicht mehr exportiert werden. Die ganze Gelddruckerei wird als Inflationsschock im Inland sich austoben, wobei da kommt jetzt auch erstmal Deflation. Ja, und das Ergebnis wird sein, dass Amerika durch eine extrem schwere Wirtschaftskrise läuft, egal wer Präsident ist.
Sie hatten den Selbstzerstörungseffekt so genannt. Das würde ich gerne noch teilen, so eine kleine Anekdote aus meinem Studium. Da war ich nämlich selber in der Volkswirtschaftslesung gesessen, vor circa 20 Jahren. Und da hatte der Professor dann eben auch erzählt von, und hat Luther zitiert, der damals ja sagte, der Zins sei unethisch. Aber das ist ja das Spannende, man lernt nicht, warum, was da eigentlich wirklich passiert. Und dass durch zum Zinssystem ja direkt, meistens aber indirekt, die Bevölkerung ja alles bezahlen muss. Das wurde damals nicht gesagt. Ich hatte das selber dahingehend auch noch belächelt, dachte man, ja, warum soll der unethisch sein? Wenn man sich ja damit beschäftigt, dann findet man das unter anderem auch durch solche Inhalte und Aufklärungsarbeit, auch durch Sie und die wir versuchen ja hier weiterzugeben.
Erlauben Sie mir noch einen Satz dazu. Ich halte den Zins nicht für unethisch. Ich halte ihn nur für unethisch im Fiat-Geldsystem. Im Goldsystem ist es so, dass die Geldmenge ja nicht ausgedehnt werden kann und der Zins dementsprechend automatisch immer sehr niedrig ist und alle gezwungen sind, nicht mit Krediten zu arbeiten, sondern mit Eigenkapital, was die Risikostruktur der Volkswirtschaft deutlich absenkt. Das heißt also, im Goldsystem hat der Zins niemals die Bedeutung, die er in unserem System hat. Und da kommt es dann dementsprechend auch manchmal zu kleinen Bereinigungskrisen. Die setzen aber sehr früh ein, sodass dieser Exponentialverlauf, die der Zins durch den Zinseszinseffekt hat, im Goldsystem gar nicht zum Tragen kommen. Und das ist der wesentliche Unterschied. Also das Papiergeldsystem führt über die Kreditschöpfung und über die Überschuldung der Menschheit in die Sklaverei. Und deswegen ist in diesem System der Zins eigentlich unethisch, obwohl er auch dort das wichtigste Signal in der Volkswirtschaft ist, der wichtigste Preis einer Volkswirtschaft. Aber er wird eben durch das Papiergeldsystem systematisch an seiner Funktion der Steuerung, der Ressourcensteuerung gehindert. Und dadurch wird überhaupt erst das Problem sozusagen virulent. Es ist also, die entscheidende Frage ist also nicht, haben wir einen Zins oder dürfen die Leute Zins nehmen oder darf sich am Markt ein Zins bilden, sondern die entscheidende Frage ist, haben wir ein Geld, das werthaltig ist und stabil, oder haben wir ein Geld, das manipuliert werden kann und dadurch die Welt in die Überschuldung treibt oder nicht?
Und da eigentlich eine interessante Frage. Papiergeldsysteme gibt es seit über 5000 Jahren. Warum landen wir dann, wenn das so ungerecht ist, eigentlich immer wieder da?
Wer weiß das? Gute Frage.
Da kann man vielleicht mal drüber nachdenken, und wie wichtig es ist, solche Themen sich zu verdeutlichen, warum auch Henry Ford gesagt hatte, wenn die Menschen das Finanzsystem verstehen würden, hätten wir eine Revolution vor morgen früh. Gut, ich würde gerne abschließend noch auf das Thema Geldanlage und ein paar praktische Tipps. Vielleicht kann ich Ihnen da noch ein, zwei gute Tipps abluchsen. Und auch noch kurz der Hinweis, seit über 8 Jahren gibt es ja unsere Freitagstipp-Serie mit tollen, tollen Experten, wie dem Dr. Markus Kalt und vielen weiteren Themen, auch von mir und weiteren tollen Experten. Also gerne YouTube-Kanal abonnieren, und wir verlinken auch unseren Verteiler, geht jeden Freitag auch das neue Tipp-Video raus und mit den neuen aktuellsten Themen der internationalsten Finanzcommunity, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Ja, und von dem her, und natürlich auch den Dr. Karl folgen, den können wir auch sehr gerne verlinken, natürlich, wenn Sie mögen, natürlich.
Gerne, gerne. Ja, es gibt ja zwei Seiten, auf die ich ganz gerne hinweisen möchte an der Stelle, wenn ich darf. Das eine ist, goldrevolution.com ist schon am Start als Landingpage und wird in einigen Tagen die ersten Dienstleistungen anbieten, nämlich ein Goldkonto, und in wenigen Wochen auch Gold physisch An- und Verkauf wird dort stattfinden. Also goldrevolution.com, ein Wort, goldrevolution.com, und mein neuer Kanal, auf dem auch regelmäßig Videos mit Anlagetipps erscheinen, Krall und Ubeck. Dort erscheint jeden Donnerstag die Serie The White Old Man's Weekly. Dort setzen wir uns mit aktuellen politischen Themen auseinander und jeden Sonntag das Wort zum Sonntag, worunter regelmäßig auch Tipps zum Thema Immobilien, Gold, Aktien, Kapitalanlage, internationale Diversifikation und so weiter sind. Und ich würde mich freuen, den einen oder anderen da auch begrüßen zu dürfen.
Genau, optimalerweise. Also beides abonnieren macht sehr, sehr viel Sinn.
Ganz genau.
Gut, und von immer auch über Geldanlage. Wir haben schon ein bisschen über Streuung gesprochen. Und wie stellt man sich jetzt im Aktienumfeld am besten auf?
Also ich glaube, dass die Talmud-Drittelregel, im babylonischen Talmud, 2500 Jahre alt, steht ja die Drittelregel. Der kluge Mann steht da, verteilt sein Vermögen auf ein Drittel Land, ein Drittel Gold, ein Drittel Vieh. Wenn man das jetzt mal modern interpretiert, dann bedeutet ein Drittel Land, ein Drittel Immobilien. Ein Drittel Vieh bedeutet ein Drittel Produktivkapital, also Beteiligungen, Unternehmen und Aktien. Und ein Drittel Gold bedeutet ein Drittel Reserven. Das können Edelmetall oder Cash sein oder auch Bitcoin. Für denjenigen, der hier Aficionado ist, ich bin es allerdings eher nicht, aber ich muss ja nicht überall immer dabei sein. Und ich bin ja, wie auch schon öfters erwähnt, schizophren beim Thema Bitcoin. Ich hoffe, dass es funktioniert, aber ich habe so ein bisschen Skepsis. Aber liquide Mittel ist auch noch ein Drittel, also in Form von Gold, Cash, Kryptowährungen oder auch Rohstoffen. Also man kann ja auch zum Beispiel Ölkontrakte oder Kohlekontrakte oder Uran da reinpacken. Auch das sind ja voll liquide Anlagen, die auch jederzeit über die internationalen Rohstoffbörsen wieder veräußert werden können. Und das ist mal einmal diese Drittelregel. Dann beim Thema Immobilien, da empfehle ich jetzt mal ernsthaft drüber nachzudenken, was sind die attraktiven Märkte? Also wo finde ich jetzt attraktive Märkte? Da gibt's einen ganz brandheißen Tipp, den werde ich mir demnächst auch anschauen. Ich fliege im November nach Südamerika und werde da einen Abstecher nach Buenos Aires machen. Und habe ich dann also vor, mir auch mal den Immobilienmarkt anzuschauen. Ich glaube, dass der, wenn Milei sich durchsetzt, eine gigantische Zukunft hat. Auch glaube ich, dass der Aktienmarkt übrigens in Argentinien, der ist zwar in den letzten Jahren stark angestiegen, aber das war nur die Inflationsbereinigung. Real ist er nicht angestiegen. Der ist also unglaublich niedrig bewertet. Das ist nochmal Einstiegschance in einem libertär reformierten Land, wo jetzt eigentlich, wenn das klappt, die Kurve nur nach oben zeigen kann. Was auch, glaube ich, ganz weiterhin interessant ist, sind Immobilien in der Schweiz. Das schaue ich mir auch gerade an. Bin ja gerade in die Schweiz ausgewandert. Was ich mir nicht anschaue, sind Immobilien in Deutschland. Und was auch immer noch erstaunlicherweise trotz des hohen Preisniveaus interessanter Immobilienmarkt ist, ist tatsächlich immer noch Mallorca. Weil jetzt haben die amerikanischen Reichen Mallorca entdeckt und es gibt jetzt Direktflüge von ich glaube, New York und von Miami nach Palma de Mallorca. Kann man kaum glauben, oder? Also da gibt's ganz viele, die da im Moment am Kaufen sind. Bei Metallen, bei Edelmetallen, ja, da gibt's unterschiedliche Formen. Nämlich einmal natürlich das physische Metall. Und ich bin immer für das physische Metall. Also ich bin ganz gegen Zertifikate. Aber es gibt jetzt demnächst bei Gold Revolution auch ein Goldkonto, das physisch hinterlegt ist, also wo man tatsächlich nachprüfen kann, dass es da ist, mit dem man dann auch Ende nächsten Jahres bezahlen können wird mit seiner Kreditkarte und dass man auch jederzeit in physisches Gold umtauschen kann. Wo man also sagen kann, okay, ich habe jetzt hier 3 Kilo Gold bei euch und ich hätte jetzt gern 3 1-Kilo-Barren, dann kriegt man die gegen Formkosten auch tatsächlich ganz schnell ausgehändigt. Ja, also nicht wie bei den Banken, wo man sagt, ja, es ist zwar da, aber wenn man es dann mal umtauschen will, dann braucht man 3 Monate, bis man es endlich mal hat, sondern tatsächlich, wo es physisch da ist und wo man es dann auf der Welt hin und her schieben kann, wo man also wo wir auf der Welt überall Lager einrichten und man es dann durch Mausklick von Zürich nach Buenos Aires und von Buenos Aires nach Singapur bringen kann. Und dann ist es, wenn man dort eine halbe Minute später steht, tatsächlich auch da und man kann sich es aushändigen lassen. Also Gold und Edelmetalle als Reserve wird sehr viel mobiler und attraktiver in Zukunft werden. Und das ist mein Anlagetipp. Also weiterhin ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Immobilien international streuen und last not least Aktien. Nach wie vor kaufen Sie alles, was Kreta hasst. Ölexploration, Kohleexploration, Uran, kaufen Sie Goldminen, kaufen Sie Braunkohleminen, kaufen Sie Kohleminen in Australien, kaufen Sie insbesondere auch Dinge, die resilient sind, Lebensmittel, Pharmazeutika ohne Impfung, also keine Impfpharmazeutika, nicht Pfizer, meine Damen und Herren, da lassen Sie besser die Finger davon und auch alle anderen, die Covid-Impfungen hergestellt haben, das Risiko wollen Sie nicht haben. kaufen sie Entertainment, Netflix etc., weil die Leute in schlechten und Umbruchzeiten abgelenkt und unterhalten sein wollen. Das sind eigentlich so. Und kaufen sie Big Tech, weil Big Tech wird immer laufen durch dieses riesige, riesige Technologieportfolio, das auf alles vorbereitet ist. Ein kleines Risiko dabei. Wenn es zum Krieg in der Taiwanstraße kommt, dann wird die Digitalisierung 1-2 Jahre aufgeschoben, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Ja, sehr schöne Tipps. Vielen Dank für Ihre persönlichen Meinungen zu diesen spannenden Themen in diesen intensiven Zeiten. Ich freue mich schon auch. Wir haben Sie ja diesen Mittwoch dann wieder zu Gast live für unseren Diamant- und VIP-Club, ja, über spannende Themen sprechen. Da kamen schon einige Fragen ein zum Thema Immobilien, Eigentumsschutz und Co. Das wird sicherlich ein Thema sein und viele weitere. Also ich freue mich drauf. Da können wir noch viel intensiver reingehen. Danke für Ihre Kompetenz und für dieses Interview. Danke an alle Teilnehmer. Und ja, ich freue mich dann am Mittwoch, da sehen wir uns dann ja wieder. Und gerne. Bis bald.
Danke, Herr Wittmann. Herzliche Grüße an Ihre Zuschauer und ich freue mich aufs Wiedersehen am Mittwoch. Schalten Sie da mal alle fleißig rein. Das wird sicher sehr interessant. Nicht nur mein Vortrag, hoffe ich, sondern auch die vielen anderen sehr guten Vorträge, die der Kollege Wittmann ja immer zusammenträgt, die man mit Gewinn konsumieren kann. Ich freue mich drauf.
Wunderbar. Bis bald.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.